Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Freitag, dem 24. April 2026. Die Bundesrepublik Deutschland ist in einem Formtief, in einer Bässe und immer mehr, vor allem auch gestandene, etwas ältere Politiker und Unternehmer scheuen sich nicht mehr länger, dies auch auszusprechen. Jüngstes Beispiel, Peer Steinbrück, ein Sozialdemokrat von altem Schrot und Korn, gescheiterter Kanzlerkandidat, aber ein angesehener Finanzminister, der da die Rechnungen stets im Griff hatte, so zumindest habe ich ihn in Erinnerung. Auch ein Mann des Klartexts, der ja auch der Schweiz im Steuerstreit damals ganz massiv an den Karren gefahren ist. Der wollte uns ja die Kavallerie auf den Pelz schicken, die Kavallerie vor Juma. Nur hat er sich dort in der Metapher etwas vergriffen, denn die Kavallerie von Juma, das war zufälligerweise und ausgerechnet die Kavallerie von General George Armstrong Custer, glaube ich, so hieß er, der am Little Big Horn eine fürchterliche Niederlage gegen die Indianer eingesteckt hat. Und eben diese Kavallerie, ausgerechnet diese Kavallerie, wollte Peer Steinbrück den Schweizer Indianern da zur Maßregelung entgegenschicken. Also Metaphern, historische Vergleiche, immer auf eigene Gefahr, das kann auch ins Auge gehen. Jetzt aber Peer Steinbrück mit messerscharfen, ja mit rasiermesserscharfen Einlassungen. Er sagt sinngemäß, so schlimm wie heute war es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland noch nie. Und er verschont auch seine Partei, die Sozialdemokratie, nicht mit klaren, mit drastischen Werturteilen. Ist ja interessant, dass die Sarah Wagenknecht von der Linkspartei, die dann das BSW-Bündnis gegründet hat, ein tolles Buch geschrieben hat, das wir übrigens in der Weltwoche als eine der ersten wirklich haben ganz groß aufs Titelblatt gesetzt. Ein Buch, das da ein Tabubruch war zur damaligen Zeit, die Selbstgerechten. Und da hat sich ja Frau Wagenknecht in sehr ähnlicher Art und Weise mit ähnlichen Argumenten kritisch mit der Linken auseinandergesetzt, wie das jetzt Peer Steinbrück tut. Aber wir können das als Symptom nehmen, dass eben die Leute, die die alte Bundesrepublik und dann auch die neue, die wiedervereinigte Bundesrepublik gekannt und auch mitgestaltet haben, dass die zusehends alarmiert sind über den Gang der Dinge und sich eben auch gedrängt, genötigt fühlen, etwas zu sagen. Das ist etwas Gutes, das ist etwas Positives und man sagt ja auch, dass in Krisenzeiten die alten Generäle besonders wirkungsvoll sind und hilfreich, weil eben die Jungen, die Karrieristen, da die geländegängigen, samtgestrahlten Typen, die immer schauen, was andere denken, die sind eben eher gefährdet, dem Mainstream hinterherzulaufen, denen fehlt es an Robustheit, da an Hornhaut auch die entsprechenden Anfeindungen auf sich zu nehmen, wenn es eben darum geht, ein Staatsschiff wieder auf Kurs zu bringen oder wenn sie irgendwo entgleist sind, wenn sie da wirklich sozusagen im Übergewändli sich da die Schürze dreckig machen müssen. Ja, da sind eben diese Body-Mass-Index-Politiker, die sind dann eben weniger gut geeignet. Da brauchen sie wirklich Leute mit Charakter und da gehört ein Peer Steinbrück fraglos dazu. Also interessant jetzt, wie hier in Deutschland die Diskussion verläuft. Dann beschäftigt nach wie vor, ich habe das in dieser Sendung noch nie erwähnt, dieser Wahl-Timmy, das Vereinigte Mediengewerbe. Ist ja unglaublich, wie man sich da jetzt in diese Geschichte hinein vertieft. Ein gestrandeter Buckelwal, den man da freigeschaufelt hat, dann schwimmt er wieder frisch, fröhlich, bis er auf der nächsten Sandbank gestrandet ist. Dann wird wieder geschaufelt, er schwimmt und landet noch einmal im allzu seichten Wasser. Und ohne jetzt hier in billige Metaphorik zu verfallen, in diese allegoristischen Spielereien, so muss man doch sagen, dieses Bild hat natürlich eine unglaubliche, ja bezwingende Aktualität. Es ist ein Sinnbild für die Bundesrepublik, ein gestrandeter Wal, der zwischendurch immer mal noch aufblitzen lässt, wie schön es eigentlich wäre, wenn man im Wasser frei schwimmen könnte, aber kaum ist man da etwas in einer tieferen Sequenz unterwegs, kommt schon wieder die ganz flache Szenerie, ist man auf diesen Aufschüttungen und kann sich nicht mehr bewegen. Also eine Metapher, ein Sinnbild, ja ein Symbolbild, in dem sich die Bundesrepublik gegenwärtig wiedererkennen kann. Ein natürlich trauriges Sinnbild, klar, spielen vielleicht auch noch andere Motive mit. Wenn Tiere leiden, dann können die Menschen sich entsprechend als Wohltäter profilieren. Auch bietet diese Story natürlich etwas Ablenkung von den anderen eher unerfreulichen, weniger erschließlichen Nachrichten. Aber eben dieser metaphorische Gehalt des gestrandeten Wals, das ist Deutschland auf der Sandbank, meine Damen und Herren. Aber die gute Nachricht ist, irgendwann wird auch Deutschland wieder von dieser Sandbank runterkommen. Das Comeback von Wolfgang Kubicki. Ich habe das erwähnt, aber wir können am Ende dieser Woche vielleicht noch einmal vertiefend darauf zurückkommen. Ich bin da etwas schnell drüber hinweggegangen. Das ist nämlich schon interessant, was da passiert. Eigentlich ging die FDP ja unter, in die Irre geführt von zu glatten, rhetorisch geschliffenen Typen, eben von Body-Mass-Index-Politikern, die bella figura machten, die rhetorisch glänzen konnten, aber wenn es dann darum ging, in der konkreten Maschinenraumsituation entsprechend da die Weichen zu stellen, dann war etwas Fehlanzeige. Wolfgang Kubicki, der war da immer dabei, so etwas der grummelnde Alte aus der Muppet-Show da in der Loge, der manchmal seine allerdings sehr treffsicheren Laserstrahlkommentare abgefeuert hat und im Grunde meistens mit Punktlandungen da verbal in Erscheinung treten konnte. Der war dabei, auch als Kritiker, als Versöhner, als einer, der auch vertrauensbildend wirken konnte. Mir persönlich, ich gebe es zu, entschieden sympathischer als andere lebenserfahrene Exponenten oder Exponentinnen der gleichen Partei. Sie wissen vielleicht, auf wen ich da möglicherweise anspielen könnte. Nein, es gibt eben in dieser FDP noch kernige Typen. Der Wolfgang Kubicki gehört dazu, ein Frank Schäffler, den würde ich da auch hinzuzählen. Vergessen wir nicht, Frank Schäffler noch vor der AfD war einer der prononciertesten Eurokritiker im deutschen Politik-Mainstream. Aber dem haben sie natürlich auch mehr oder weniger die Klappe zugemacht. Der wurde massivst angefeindet. Dabei wäre es wichtig gewesen, das ist natürlich auch ein Führungsversagen der Liberalen, dass man ihm diesen Steilpass, beziehungsweise dass man diese Trumpfkarte Schäffler nicht ausgespielt hat, auch Kubicki vielleicht ein bisschen anders gelagert, allzu sehr im Hintergrund. Jetzt hat also dieser auch schon über 70-jährige bestandene Anwalt, Unternehmer, der ja niemandem mehr etwas beweisen muss, gesagt, nein, diese FDP-Entwicklung, das geht mir gegen den Strich. Wir können diese Partei jetzt nicht einfach so in der Versenkung verschwinden lassen. Ich stelle mich zur Verfügung, ich gehe jetzt in die erste Reihe und ich setze meine auch, ja, Punktlandungsrhetorik zum Wohle meiner Partei noch viel gezielter ein. Und jetzt passiert etwas, was interessant ist. Ich habe es erwähnt, aber eben zu wenig gewürdigt. Aus dem Stand heraus ist er dann gemäß Umfragen auf Platz 5 gekommen, noch vor, bei den beliebtesten deutschen Politikern, noch vor Alice Weidel. Was sagt uns das? Bei aller Vorsicht, die man da natürlich walten lassen muss bei Umfragen, es zeigt uns, dass eben die Deutschen die FDP nach wie vor schätzen. Aber eben nicht diese sandgestrahlte Body-Mass-Index FDP, der politischen Grünschnäbel und der rhetorischen Silversurfer, die da, um ein bisschen erfahrener zu wirken, sich auch einen Dreitagebart haben wachsen lassen. Ja, eben etwas diese Calimero-haften Figuren, wo man immer das Gefühl hatte, die Eierschalen sind da noch etwas auf dem Kopf. Nein, jetzt kommt tatsächlich eine Figur mit Wasserverdrängung hier zurück in die erste Reihe. Die Deutschen wollen diese FDP, aber eben eine richtige FDP, eine FDP, die sich eben auch aus dem Mainstream überzeugend heraushält und nicht nur mit Abstraktionen argumentiert, mit diesen ja salonfähigen, großartigen Galerieformulierungen und eben etwas theoretischen Anwandlungen. Nein, da möchte man einen Klartextpolitiker sehen. Also ich deute das jetzt vielleicht ein bisschen zu wohlwollend, überinterpretiere es vielleicht, aber das ist doch auch ein gutes Zeichen, dass dieser Wolfgang Kubik jetzt aus dem Stand heraus diese Erfolgsumfrage erzielen kann. Und es zeigt, dass eben in Deutschland das Bedürfnis nach all diesen rot-grünen Exzessen da ist, eben eine bürgerliche Politik zu haben und nicht eine antibürgerliche Politik hier weiterhin zu betreiben. Und damit sind wir ja eigentlich schon am Endpunkt meiner Schwerpunktthemen angelangt. Aber schauen wir noch etwas in die Schlagzeilen, was da entsprechend vermeldet wird. Weniger Aufträge, deutsche Wirtschaft rutscht in den Rezessionsbereich. Darauf muss man sich einstellen, dass auch aufgrund der ganzen geopolitischen Lage nicht der Weltuntergang kommt. Aber wir sind in rezessiven Zeiten. Nach den fetten Jahren kommen jetzt die mageren Jahre. Die gute Nachricht lautet, es geht nicht immer nur bergab. Es geht nicht immer nur bergauf, aber eben, es gibt dann irgendwann auch wieder Licht am Ende des Tunnels. Der Angriff auf den Iran ist nicht zu rechtfertigen. Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen. Im Irankrieg geht es auch um Religion. Donald Trump stellte sich als Gott dar. Der Papst hat ihn gerügt. Die Direktorin der Evangelischen Akademie Berlin und ein Theologieprofessor warnen vor dem Verfall der regelbasierten Ordnung. Zum Thema regelbasierte Ordnung empfehle ich Ihnen die aktuelle Weltwoche, meinen Artikel über das Diplomatieforum in Antalya. Dort hat der russische Außenminister Sergei Lavrov, von dem übrigens alle Diplomaten, die ich kenne, stets mit höchster Anerkennung reden, hat dort Gültiges und Abschließendes gesagt zu dieser regelbasierten Ordnung. Denn die regelbasierte Ordnung, meine Damen und Herren, das ist doch einfach eine Lüge gewesen, die der Westen da den anderen Ländern erzählt hat. Die regelbasierte Ordnung, das war nämlich die regelbasierte Ordnung unserer Regeln, bei denen die anderen gar nichts mitreden konnten. Und viele Staaten, China, Russland, Indien, die sogenannte dritte Welt, also die Staaten, die aufstrebenden Staaten, wenn man so will, die haben diese regelbasierte Ordnung als ziemlich scheinheilig und eben auch unreguliert empfunden, als Willkürordnung. Ich will nur ein Beispiel bringen, regelbasierte Ordnung. Im Jugoslawienkrieg hat die NATO gesagt, man muss das Selbstbestimmungsrecht des Kosovo ins Zentrum stellen. Das ist der entscheidende Punkt, das ist der Ausgangspunkt. Selbstbestimmungsrecht der Völker, Kosovo darf sich von Jugoslawien, von Serbien lösen, hat man sogar einen Militäreinsatz gemacht. Im Donbass, in der Krim, sagen dort die Leute das auch. Wir wollen nicht diskriminiert werden von Kiew, wir wollen raus, wir treten da Gesuche, Russland beizutreten. Da sagt aber der Westen, da sagt die NATO, das sei nicht erlaubt und hier darf man sich nicht mehr oder dürfe man sich nicht mehr auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker beziehen, sondern die territoriale Unverletzbarkeit der Ukraine sei der entscheidende Punkt. Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Regeln, die da willkürlich entsprechend gewichtet werden. Und da muss man sich nicht wundern, wenn eben immer mehr Staaten nicht mehr einverstanden sind mit dieser regelbasierten Ordnung. Das heißt nicht, dass sie für die Anarchie wären, aber sie möchten Regeln, die eben für alle als anerkennenswert gelten. Und darum sind diese Artikel natürlich mit Vorsicht zu genießen. Jetzt kann man natürlich sagen, der Angriff auf den Iran war völkerrechtswidrig mit dieser Kategorie des Völkerrechts. Aber jetzt frage ich Sie, ist es denn völkerrechtskonform, wenn dieses Mullah-Regime Tausende von eigenen Bürgern abschlachtet Und wenn jetzt diese sich danach sehnen, und das tun sie auch, es gibt ja die entsprechenden Aussagen, die sagen doch, interveniert endlich von Seiten des Westens, helft uns gegen diese Despoten, gegen diese Tyrannen, die ein halbes Land korrumpiert haben und nur noch mit Gewalt an der Macht bleiben. Ist jetzt also das Mullah-Regime gewissermaßen die Verkörperung des Völkerrechts, sodass ein Angriff nicht gerechtfertigt wäre? Nun, darüber mögen die Juristen dann streiten und philosophieren. Ich sage Ihnen einfach, mit dieser Kategorie kommen Sie da nicht durch. Das ist nicht die Komplexität der tatsächlichen Wirklichkeit, wie wir sie heute erleben. Darum muss man aufpassen, dass man sich da auch nicht jetzt moralisch wieder in etwas hineinsteigert. Bei Russland hat man das extrem beschritten und Russland auf eine Art und Weise diabolisiert, die ja eigentlich jede Diplomatie dann verunmöglicht und deshalb auch die Probleme in der Europäischen Union. Jetzt beim Iran neigt man dazu, dieses nun wirklich auch sehr viele ja, völkerrechtliche oder menschenrechtliche Grundsätze über den Haufen werfende Tyrannenregiment gleichsam zu verklären, indem man nur noch die Amerikaner und die Israeli kritisiert. Also mit diesen moralisch-rechtlichen Begriffen kommt man da einfach nicht weiter. Kriege sind eine traurige Realität, das ist schlimm und man muss versuchen, sie kleiner zu machen, man muss versuchen, sie zu lösen und wenn man das will, hilft eben dieses Moralisieren leider überhaupt nicht weiter. Die CDU versprach Entlastungen und liefert Belastungen. In der Frankfurter Allgemeinen wachsen die Zweifel am Kompass des Kanzlers. Die CDU weiß nicht mehr, wofür sie steht. Vielleicht weiß sie, wofür sie steht, aber sie hat nicht die Kraft, diese Grundsätze in die Realität umzusetzen. Dahinter natürlich einfach das Problem, und darüber haben wir hier schon oft gesprochen, dass wir in Deutschland einen Kanzler haben, der eben unbedingt Kanzler werden wollte. Und er hat gesagt, ja gut, dann paktiere ich halt mit der SPD. Und aus irgendwelchen Gründen, die einem Außenstehenden, der das Ganze sachlich beurteilt, nicht einleuchten, hat Friedrich Merz die urlinke Forderung einer Brandmauer gegen die AfD sich zu eigen gemacht und so eben auch sich erpressbar gemacht von Seiten der Linken. Darum kann er das, wofür er selber steht, vielleicht, wenn er dafür steht, wenn er tatsächlich dafür steht, kann er es gar nicht umsetzen, weil er eben das falsche Motiv gehabt hat bei seiner Kanzlerkür. Er wollte unbedingt Kanzler werden und eben nicht unbedingt seine Positionen, wenn er denn diese tatsächlich hat, umsetzen, um eben Deutschland zu helfen. Hier haben Sie es mit einem Politiker zu tun, der die eigene Karriere höher gewichtet als das Land. Und das ist der große Unterschied zu einem früheren Kanzler wie Gerhard Schröder, der in einer schwierigen Situation, als Deutschland auch wirtschaftlich am Boden lag, nicht so stark wie heute, allerdings mit höheren Arbeitslosenzahlen. Sie haben heute eine Situation, wo eben viel mehr Leute beim Staat arbeiten. Gerhard Schröder hat gesagt, wir müssen jetzt das Land über das Amt und über die Partei stellen. Und wenn wir diese Reform, diese Agenda-Politik machen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht mehr wiedergewählt werden, dass ich meinen Job als Kanzler verliere. Aber wir müssen es machen. Wir müssen Deutschland gewinnen, auch wenn wir die Wahlen verlieren. Und bei Merz ist es genau umgekehrt. Er hat gesagt, ich will das Kanzleramt und Deutschland kommt an zweiter Stelle. Das ist hier die objektive Bestandesaufnahme, die man machen muss. Ukraine erhält 90 Milliarden Kredit von der EU. Industrie auf Selbstfindung. Die Industriemesse weckt in den notleidenden Schlüsselbranchen neue Hoffnung. Aber die Vorsicht bleibt. Ja, wir hoffen auch, dass die glorreiche deutsche Industrie trotz all den Bleiplatten und Vorschriften, Regulierungen, Besteuerungen einen Ausweg aus diesem Labyrinth, aus diesem kafkaesken sozialistischen Labyrinth findet. Und dann finde ich bemerkenswert, dass jetzt also die deutschen Zeitungen ganz matter-of-fact-mäßig festhalten, ja, nun fließt das Öl wieder. Die ukrainische Klempnerarbeit an der Ölleitung aus Russland gehorchte offensichtlich einem politischen Zeitplan. Kiew setzte Budapest unter Druck. Natürlich haben Brüssel und Kiew zusammengespannt. Man hat die Ölleitungen in Richtung Budapest unterbrochen um zur Abwahl Viktor Orbáns beizutragen, um hier den wirtschaftlichen Druck zu erhöhen. Und das wird jetzt einfach zugegeben, nachdem die gleichen Zeitungen aber während des Wahlkampfs immer Orbán beschuldigt haben, er würde da Verschwörungstheorien verbreiten, er würde sich da irgendwelchen Phantasmagorien hingeben. Dabei, wie wir es hier immer gesagt haben, ganz klar, Brüssel und Kiew haben Orbán destabilisiert. Ob sie ihn tatsächlich geköpft haben, ob sie ihn abgesägt haben, das ist schwierig zu sagen. Aber diese wirtschaftlichen Themen waren wichtig, auch im Wahlkampf. Sein Gegner hat das stark an die große Glocke gehängt. Und hier gibt man jetzt einfach zu, dass sich Kiew im Zusammenspiel mit Brüssel ganz massiv, also in die Wirtschaft, sozusagen in den Blutkreis, in den Lebens- und Blutkreislauf Ungarns eingemischt haben. Aber noch vor ein paar Wochen hat man nur von der russischen Einmischung gesprochen, von Orbáns angeblichen despotischen und diktatorischen Anwandlungen. Jetzt kommt's ans Licht. Sie geben es zu. Sie vertuschen es nicht einmal. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und melde mich dann zeitnah wieder zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.